Wie sind eigentlich die Verhandlungsmethoden von Putin und Trump im Vergleich? Ich habe das natürlich aus Anlass des Treffens der beiden in Alaska aufgenommen, allerdings davor. Also das heißt, ich weiß noch nicht genau, was so konkret rausgekommen ist, auch wenn ich jetzt nicht wirklich erwarte, dass da weltbewegende Dinge passieren werden. Aber es war mir einfach wichtig, einfach zu analysieren, wie die beiden strategisch vorgehen bei solchen Verhandlungen. Ja, jetzt weniger von den Details hier, wie sie das genau umsetzen. Das können wir vielleicht mal in einem anderen Video angucken. Aber hier geht es darum, wie bereiten die das eigentlich vor und wie ist die allgemeine Vorgehensweise bei Verhandlungen dieser Art. Und da haben beide wirklich sehr interessante Verhandlungsstile, wobei ich hier das Gefühl habe, dass einer von beiden deutlich besser ist als der andere. Aber eins nach dem anderen. Wenn Sie mich kennen, dann wissen Sie, dass das hier ein Spieltheorie-Kanal ist. Wenn Sie mich noch nicht kannten, dann wissen Sie es jetzt. Und die Verhandlungstheorie ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Spieltheorie. Also es ist wirklich ein ganz großes Gebiet da drin innerhalb der Spieltheorie. Es ist sogar so wichtig, dass ich dazu selber auch vor einiger Zeit schon ein Unternehmen mitgegründet habe. Also ich bin daran nicht tätig, selber tätig in dem Unternehmen, aber ich habe es mitgegründet, zumindest mal von der Idee, und ich bin finanziell daran beteiligt. Das Ganze nennt sich Competitio. Und also von Competition, wie Sie leicht merken. Ja. Und da geht es darum, spieltheoretisch Verhandlungen zu optimieren. So, wenn Sie jetzt sagen, klingt wie ein interessantes Thema, können Sie sich gerne unten in der Videobeschreibung einfach mal kurz ansehen. Also ich habe einen entsprechenden Link drin. Die bereiten dort auch gerade eine kleine E-Mail-Sequenz vor, in der einfach in kleinen, leicht aufbereiteten Häppchen einfach mal erklärt wird, was es eigentlich mit spieltheoretischer Verhandlungsoptimierung so auf sich hat. Ja, kleine Sachen, braucht man nicht lange zu lesen oder so etwas. Kommt einfach eine Sequenz davon und das Ganze auch vorbei. Also brauchen Sie keine Angst zu haben. Kann man sich gut anmelden, wenn Sie das interessieren sollte. Okay, jetzt gucken wir uns mal an, wie das bei solchen Verhandlungen eigentlich aussieht. Also Spieltheorie für den Fall, dass Sie nicht wissen. Ja, da geht es um mathematische Entscheidungstheorie. Das heißt, man versucht immer die verschiedenen Größen zu quantifizieren. Und eine der ganz wichtigen Größen, die bei solchen Verhandlungen immer mit im Raum steht, das ist das sogenannte BATNA. Das ist die Best Alternative to Negotiated Agreement. Ja, schöne Abkürzung dafür. Klingt ein bisschen wild, aber ist eigentlich was ganz Einfaches. Das ist nämlich die Frage, wie sieht eigentlich das beste Ergebnis aus, was man bekommen kann, wenn die Verhandlung scheitern sollte. Ja, was hat man da eigentlich für Alternativen? Und Sie merken schon, das ist, wenn man so will, eine quantitative, also eine größenmäßige Beschreibung dafür, wie die eigene Verhandlungsstärke eigentlich ist. Ja, wenn man sehr gute Alternativen hat, dann kann man in der Verhandlung ganz locker sein. Wenn man schlechte Alternativen außerhalb der Verhandlung hat, naja, dann ist man ein bisschen angestrengter und wird wahrscheinlich ein schlechteres Verhandlungsergebnis rausholen können. Das heißt also, die Steuerung dieses Buttoners, die ist etwas, was unglaublich wichtig ist. Und wie haben das die beiden gemacht? Also Trump und Putin. Ja. Die USA haben es geschafft, oder vielleicht muss man sagen, Trump als hauptsächlicher Verhandlungsführer bisher, die haben es geschafft, sogar eine ziemlich schlechte Verhandlungsposition hinzukriegen, außerhalb, also Möglichkeiten außerhalb einer Verhandlung. Ja. Trump hat sich selber festgelegt, hat gesagt, ja, er will, dass der Krieg schnell beendet ist. Auf diese Geschwindigkeit kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Also das ist eine Sache, womit er, glaube ich, schon sowieso nicht so ganz toll operiert hat. Aber das größere Problem ist, dass er beispielsweise Europa mit vor den Kopf gestoßen hat, dass er eigentlich dafür sorgt, dass wenn das Ganze in irgendeiner Form scheitern sollte mit den Verhandlungen, am Ende der Westen insgesamt als eine schwache Position dasteht. Ja, also das ist sicherlich, glaube ich, mal eine Sache, dass er über dieses Buttoner, also der Trump über das Buttoner für meine Begriffe viel zu wenig vorher sich Gedanken gemacht hat. Ja, hat anscheinend die Vorstellung gehabt, man könne diesen Krieg einfach leicht und schnell irgendwie beenden und hat sich nicht Gedanken darüber gemacht, was man eigentlich als Outside Option, wie das auch manchmal heißt, ja, also als externe Alternative haben muss, damit man tatsächlich das auch durchsetzen kann, was man sich so vorstellt. Was hat Putin gemacht? Der hat eigentlich genau das Gegenteil gemacht. Der hat dafür gesorgt, dass sein Buttoner extrem hoch ist. Also das bedeutet, wenn die Verhandlungen scheitern sollten, kann sich Putin einfach entspannt zurücklehnen und kann sagen, naja, habe ich nichts verloren, mache ich einfach so weiter, wie es bisher ist. Und er hat ja so ganz sachte, langsame, kleine Fortschritte in dem Krieg. Ja, das heißt also, die Zeit arbeitet da relativ stark für ihn. Er hat die Wirtschaft auf eine Kriegswirtschaft umgestellt, haben sie von langer Hand schon vorbereitet gehabt. Das bedeutet, die können das offenbar auch noch ziemlich lange so durchhalten, also entgegen dem, was häufig im Westen ja am Anfang gesagt worden ist, ja, dass denen irgendwann mal in Russland die Luft ausgeht, sieht überhaupt nicht danach aus, dass das so ist, hat sich entsprechende Bündnispartner gesucht, also namentlich China scheint ihn ja relativ stark zu unterstützen, sowohl dadurch, dass die Erdöl abnehmen, eben also letztlich wieder Geld beschaffen, als auch kriegswichtige Teile liefern. Also genau das, was Trump eigentlich die ganze Zeit falsch gemacht hat, ja, indem er alle Verbündeten vor den Kopf gestoßen hat, hat Putin hier eigentlich alles richtig gemacht. Ja. Hat auch die eigene Bevölkerung so auf den Krieg eingeschworen, dass die einen alle sagen, ja, das halten wir noch lange durch und finden sie im Augenblick anscheinend auch im Land gar nicht so fürchterlich schlecht. Das heißt also, die Verhandlungsstärke ist aus externer Sicht für den Putin wesentlich höher als für Trump. Und das ist ihm nicht in den Schoß gefallen, sondern es ist etwas, was er jahrelang vorbereitet hat, also Putin. Also das muss man sehen. Und der Punkt geht also, glaube ich, für meine Prüfe ganz klar an Putin. Gucken wir uns mal an, was in Verhandlungen noch eine wichtige Größe ist. Das ist die sogenannte Verantwortungsverlagerung. Also, Sie müssen sich vorstellen, in der Mathematik hat man hier immer irgendwie so ein bisschen die Idee, das wäre alles komplett eindeutig, ja, und man kann genau die Sachen 1:1 übersetzen. Das ist natürlich nicht so. Ja. Man muss die Realität normalerweise erstmal kreativ aufbereiten, so lange, bis man das überhaupt einer mathematischen Vorgehensweise zugänglich machen kann. Und was passiert dabei? Es passiert, dass man am Ende letztlich bestimmte Situationen immer auf eine bestimmte Weise darstellen kann, die entweder für einen selbst von Vorteil oder von Nachteil ist. Und es geht unter anderem darum, sich zu überlegen, wessen Problem ist eigentlich etwas? In dem Augenblick, wo man es schafft, dass man das Problem auf die Schultern der anderen verlagert, hat man dadurch einen strategischen Vorteil. Und es lassen sich viele gefallen, dass so etwas passiert, weil es gleichzeitig eine Kontrollillusion gibt. Also derjenige, der das Problem löst, hat das Gefühl, oder Problem lösen soll, muss man eigentlich sagen, hat das Gefühl, er sei ja derjenige, der hier im Fahrersitz sitzt, und er sei derjenige, der die Zügel in der Hand hat, der genau bestimmen kann, wo es lang geht. Aber das Gegenteil ist natürlich der Fall, weil der andere sich einfach nur zurücklehnen kann und sagen kann, löst du mal das Problem und dann guck mal, ob das eine Sache ist, die mir gefällt. Das heißt also, die Verantwortungsverlagerung ist etwas, was unglaublich wichtig ist, und das hängt stark davon ab, wer welche Fragen eigentlich stellt. Ja, also wenn man es schafft, die ganze Situation so darzustellen, dass die Frage im Raum steht, ja, wie kann denn Russland sicher sein, dass nicht die bösen NATO-Truppen in der Ukraine stehen, um sie anzugreifen, dann hat man das Problem schon mal ins andere Feld reingeschossen. Ja, man könnte die Frage natürlich auch stellen, ja, was muss man denn machen, damit Russland nicht weiter plötzlich nach irgendeiner Vereinbarung in der Ukraine weitermarschiert. Ja? Und Sie merken, dass man hier sehr schnell einfach die Verantwortung der einen oder der anderen Seite geben kann. Ja? Also wenn sich Putin zurücklehnt und sagt, sorg du mal dafür, dass wir nicht angegriffen werden können, dann hat Trump auf einmal den schwarzen Peter, und zwar, wenn Sie so wollen, außerhalb von der Verhandlung. Ja, also es ist dann egal, was man innerhalb der Verhandlung macht, man ist sozusagen in der schwachen Position drin, dass man selber derjenige ist, der sich eben verantwortlich fühlt. Und genau das ist Trump im Augenblick passiert. Er fühlt sich verantwortlich, und Putin tut natürlich auch alles, was man dafür tun soll. Ja, also er sagt, die USA haben ja hervorragende Anstrengungen unternommen, den Krieg zu beenden. Ja, meine Güte, was sollen denn die USA für Anstrengungen unternehmen? Die sind überhaupt gar nicht beteiligt an dem Krieg. Russland hat diesen Krieg angefangen, und Amerika ist im Grunde genommen reiner Zuschauer in der ganzen Sache. Warum sollten die auf einmal eine Verantwortung dafür haben, dass der Krieg beendet wird? Ja, was sollten die für Anstrengungen dafür unternehmen? Und Sie merken, das ist letztlich der Trick, den Putin anwendet, dass er hier die Verantwortung an die USA gibt und die sich dabei auch noch gut fühlen, weil sie glauben, jetzt selber das Heft in der Hand zu haben. Ja, ganz geschickte Vorgehensweise. Und das ist natürlich etwas, was hier auch ganz speziell mit der Persönlichkeit von Trump spielt, ja, weil er anfällig ist, letztlich in diese Falle hineinzutappen. Ja, dass er dieses Umdeklarieren der einer bestimmten Situation, dass er das einfach so in den Kauf nimmt. Bleiben wir mal gerade dabei mit diesen Sicherheiten. Es gibt in der Spieltheorie zwei grundsätzliche Richtungen. Also eigentlich gibt es drei grundsätzliche Richtungen, aber ich spreche jetzt nur über zwei, ja, nämlich über kooperative und nicht kooperative Spieltheorie. Das wird oft falsch verstanden. Es ist nicht etwa so, dass in der nicht kooperativen Spieltheorie nicht kooperiert werden könnte. Aber in der kooperativen Spieltheorie wird einfach vorausgesetzt, dass kooperiert wird. Ja, das ist was anderes. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn jetzt solche zwei Seiten einen Vertrag schließen, dann ist die Frage, ja, welche Anreize gibt es denn eigentlich, sich an diesen Vertrag zu halten? Und Sie können die Analyse natürlich an dem Punkt des Vertrages beenden. Sie können einfach sagen, ja, der Vertrag, der jetzt rausgekommen ist, das ist einer, den wir gut oder den wir schlecht finden. Sie müssen aber eigentlich in der Analyse weiterhin fragen, ja, welche Anreize haben denn die verschiedenen Beteiligten, sich an diesem Vertrag auch zu halten? Und das ist das, was die nicht-kooperative Spieltheorie macht. Und Sie sehen, dass das hier ein großes Problem ist. Also wir hatten das eben mit den Sicherheiten. Stellen Sie sich einfach mal vor, man sagt jetzt, ja, es gibt einen Waffenstillstand, bestimmte Gebiete werden an Russland abgetreten, also Gebiete der Ukraine, und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Na, wer sagt denn, dass die Russen danach nicht einfach sagen, naja, danke dafür und jetzt machen wir weiter. Ja, also welche Anreize sollte es denn geben für die russische Seite, sich an den Vertrag zu halten? Und die Russen selber spielen natürlich auch die ganze Zeit mit dieser Vorstellung. Ja, also immer wenn sie aus der anderen Richtung, ja, immer wenn sie sagen, ja, immer wenn ihr da Truppen stationieren solltet, lieber Westen, ja, dann ist das ja nur eine große Gefahr für uns. Dass es die einzige Möglichkeit ist, überhaupt einen Anreiz zu schaffen, nicht einfach weiterzumachen, das wird da geflissentlich übersehen. Ja. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Wir sprechen hier auch gerne von Teilspielen. Ja. Also müssen Sie sich vorstellen, bis zu dem Vertrag sozusagen ein Teil dieses Spiels und danach folgt ein weiteres Spiel, eben ein Teilspiel, was aber mit betrachtet werden muss. Ja. Ein ganz wichtiger Aspekt innerhalb der Spieltheorie, weil es häufig so ist, dass ein globales Gleichgewicht überhaupt nicht das gleiche ist, wie das, was auch in den einzelnen Teilspielen stattfindet. Ja, also am Anfang sieht es so aus, als wäre irgendeine Sache ein Gleichgewicht und danach stellt man fest, wenn man in diesem einen Teilspiel angekommen ist, dann ist es überhaupt gar keins. Ja, übrigens nur zur kurzen Erklärung hierzu, Gleichgewicht heißt immer, das ist eine Situation, die sich mal zumindest nicht aus sich selbst heraus zerstört. Ja, das ist immer die Minimalanforderung für Rationalität. Ja, also an anderen Stellen habe ich darüber ausführlicher gesprochen. So Sachen wissen Sie, wenn Sie meinen Kanal abonniert haben, was Sie hier vielleicht jetzt machen können. Aber vom Grundsatz her ist das erstmal diese Idee. Ja? Das nächste ist, wie setzt man eigentlich entsprechende Referenzpunkte? Das betrifft ebenfalls das Übersetzen der Situation, der echte Weltsituation, in das, was man in einem Spiel eigentlich abbilden kann. Ja, das ist letztlich das, was die ja machen mit dem Spiel. Aber übrigens, wenn Sie jetzt mal sagen, wieso spricht man eigentlich die ganze Zeit von Spielen? Ja, das ist doch gar kein Spiel, was die da machen. Naja, das liegt einfach daran, dass die Idee der Brettspiele übernommen worden ist in der Entscheidungstheorie. Ja, aber also wie gesagt, ich sehe schon, wenn Sie nicht regelmäßiger Zuschauer bei mir sind, müssen Sie spätestens jetzt meinen Kanal abonnieren, um solche Sachen zu wissen. Okay, gut, wie auch immer. Gucken wir uns jetzt mal gerade an, wie das mit diesen Referenzpunkten ist. Die beiden treffen sich also, ohne dass die Ukraine dabei ist. Das ist eigentlich ziemlich komische Sache, oder? Und was Sie merken, ist, dass damit ganz implizit ein bestimmtes Narrativ übermittelt wird. Ja, es wird nämlich das Narrativ übermittelt. Die Sowjetunion, hätte ich jetzt beinahe gesagt, zeige ich auch gleich noch was dazu. Ja, aber die Sowjetunion, also Russland, spricht direkt mit den USA. Ja. Das bedeutet, dass sie letztlich so tun, als wäre die Ukraine überhaupt gar nicht entscheidungsmäßig mit daran beteiligt. Und das wiederum ist letztlich das Narrativ, was dahinter hängt, das häufig von russischer Seite gesagt wird, das ist ja eine reine Marionettenregierung. Und merken Sie, dass Sie auf der einen Seite zwar versuchen, Trump und die USA zu bauchpinseln, indem Sie sagen, guck mal, ihr seid so wichtig, dass wir mit euch sprechen, gleichzeitig aber eben damit implizit diese Geschichte erzählen, naja, und das, was an der Ukraine abläuft, die hängen ja sowieso nur bei euch hinten mit dran. Übrigens zum Thema UdSSR. Weil man das eben rausgerutscht ist, das war in gewisser Weise ein freudscher Versprecher, nämlich insofern, als jemand von der russischen Delegation tatsächlich erst mit einem T-Shirt angekommen ist, in dem das draufgestanden hat. Ja, also das ist nicht so ganz abwegig, dass die schon in der Größenordnung der UdSSR denken und das scheint ja auch ein erklärtes Ziel von Putin zu sein, die alte UdSSR zumindest in den Grenzen wiederherzustellen. Ja. Okay, gucken wir uns mal noch einen weiteren Aspekt an, der bei solchen Verhandlungen beim Drumherum extrem wichtig ist. Das ist nämlich der zeitliche Aspekt. Sie müssen sich vorstellen, Verhandlungen sind sehr schwer zu Ende zu bringen, wenn es keinen definierten Endzeitpunkt gibt. Ja, also wenn es immer ein offenes Ende hat, dann hat immer irgendwie einer noch jemand das Gefühl, ah, da könnte man noch was machen und sowas. Und es zieht sich dann die ganze Zeit weiterhin und man kommt eigentlich nicht so richtig zu dem Abschluss. In dem Augenblick, wo ein definierter Endzeitpunkt besteht, gibt es ein sogenanntes Endspielverhalten. Das unterscheidet sich normalerweise drastisch von dem, was man vorher beobachten kann. Ja, ganz andere strategische Möglichkeiten und ja, also im Positiven wie im Negativen, die im Endspiel auftauchen. Und das eben immer dann, wenn der zeitliche Horizont sehr kurz ist. Was eigentlich die liebste Situation einer Verhandlungspartei ist, das ist die, dass sie sagt, für die andere Seite entsteht ein Zeitdruck und für einen selbst nicht. Ja, also wenn man selbst immer wieder sagen kann, wir können das aussitzen und die andere Seite hat aber einen bestimmten Endzeitpunkt, dann sind die viel stärker unter dem Druck, irgendwann mal tatsächlich einfach zu einer Einigung zu kommen und sind dann eher bereit, etwas als Einigung auch zu akzeptieren, was sie vielleicht im anderen Fall nicht akzeptiert hätten. Und gucken Sie sich an, wie es im Augenblick die Situation ist. Hier ist es so, dass Trump dummerweise sich selbst in die Situation gebracht hat, in der er gesagt hat, es muss zu einem schnellen Ende kommen. Es ist kein definiertes Ende, aber er hat die ganze Zeit davon gesprochen, dass es ein schnelles Ende ist. Und wie gesagt, er hat sich auch diesen Schuh angezogen, dass er die Verantwortung dafür hat. Da ist die russische Seite auch wesentlich geschickter vorgegangen, indem die einfach sagen, uns doch egal, das Ganze kann auch noch ein paar Jahre weitergehen. Ja, die sind entsprechend darauf vorbereitet. Und damit merken Sie, dass Sie ja auch einen asymmetrischen Zeitdruck haben in der ganzen Situation. Und das wiederum ist etwas, was von den Rahmenbedingungen her Amerika in eine schwächere Position hineinversetzt. Ja. Das ist leider so. Was könnte man übrigens hier besser machen? Also was wäre eigentlich die bessere Vorgehensweise? Die bessere Vorgehensweise, einen Automatismus zu schaffen, der mal zumindest beide Seiten einem Zeitdruck unterliegt, also unterliegen lässt. Das wäre relativ wichtig in einer solchen Situation. Wenn Sie es ganz offen lassen von der amerikanischen Seite, spielen Sie eigentlich immer automatisch der russischen Seite in die Hände. Das heißt, also man muss tatsächlich einen Zeitdruck aufbauen, der Aspekt ist richtig, aber halt nicht einseitig, sondern zweiseitig. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Also dass man sich beispielsweise gegenüber Externen bindet oder dass man bestimmte Schritte einfach vorbereitet und die laufen mehr oder weniger automatisiert ab. Lauter solche Dinge kann man tun, um einen symmetrischen Zeitdruck aufzubauen. Also das halte ich für eine relativ wichtige Sache und dieser zeitliche Aspekt ist ebenfalls extrem wichtig. Das kommt vielleicht auch ein kleines bisschen durch die unterschiedlichen Sichtweisen, Verhandlungsstile, die beiden haben. Also ich habe jetzt weniger über die Verhandlungsstile gesprochen, sondern eigentlich mehr über die Rahmenbedingungen, die sie selber geschaffen haben. Aber die Verhandlungsstile führen auch zum gewissen Grad zu diesen entsprechenden Rahmenbedingungen. Die sind schon angepasst auf das, was sie normalerweise machen. Übrigens, für den Fall, dass Sie jetzt sagen, Verhandlungsstile klingt interessant, schreiben Sie mir in die Kommentare unten rein, ob Sie es interessant finden. Vielleicht mache ich dazu nochmal ein eigenes Video. Ich habe eine ganze Menge Material, aber ich wollte dieses Video hier jetzt nicht völlig überfrachten. Und wenn Sie mir alle sagen, das ist sowieso langweilig, die Verhandlungsstile wollen wir nicht haben, dann mache ich es auch nicht. Aber ansonsten ist das, glaube ich, vielleicht ein ganz gutes Thema nochmal für die Zukunft. Aber wie gesagt, schreiben Sie mal rein, ob das ein interessantes Thema ist. Und ich möchte jetzt nochmal auf eine weitere Sache eingehen, was diese Rahmenbedingungen angeht. Nämlich bei solchen Spielen hat man oft das Gefühl, also Verhandlungsspielen, so muss man eigentlich sagen, hat man ja oft das Gefühl, irgendwann ist der Rahmen ja schon relativ klar und innerhalb dieses Rahmens gibt es bestimmte kreative Möglichkeiten, wie wir das auslegen können, aber darüber hinaus gibt es eigentlich nichts. Und das stimmt in vielen Fällen nicht. In vielen Fällen muss man sich klar darüber sein, dass man auch out of the box denken muss, wie das so schön heißt. Und ich sage Ihnen jetzt einfach mal zwei Beispiele dazu. Das eine ist, die treffen sich ja jetzt auf ihrem amerikanischen Territorium. Ist zwar sehr nah an Russland dran, aber es ist erstmal amerikanisches Territorium. Wer stellt eigentlich sicher, dass nicht Amerika danach sagt, es ist ja schön, dass du hierher gekommen bist, lieber Putin, wir nehmen dich jetzt gleich mal fest. Dass der Krieg vielleicht sofort zu Ende. Woher weiß er denn das nicht? Und das ist also schon eine relativ schwierige Angelegenheit, so etwas sicherzustellen. Also er wird natürlich Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben. Das wird ja alles nicht alles öffentlich sein, was sie da gemacht haben. Aber das ist etwas, woran man denken muss und woran viele nicht denken. Also es gab in der Vergangenheit häufig Verhandlungen zwischen verschiedenen Vertragsparteien, wo die eine Partei nicht daran gedacht hat, dass die anderen noch einfach unfair spielen können. Und schwupps war der Verhandlungsführer als wichtigste Person plötzlich festgesetzt und da war nichts mehr zu machen. Das Ganze ist dann übrigens ein sogenanntes Strategem, also das, was ich eben gesagt habe, dass der eine festgesetzt worden ist, dass das Strategem den Kopf der Räuberbande festsetzen, also ganz interessante Angelegenheit, dass man bei bestimmten Konstellationen letztlich die andere Seite ganz stark schwächen kann, wenn man überhaupt nur eine einzige Person plötzlich eliminiert hat. Also Strategem sind Kriegslisten, okay, wollte ich jetzt eigentlich nicht zu viel drüber sprechen, über diese ganzen Kriegslisten, aber jetzt, wo wir schon gerade dabei sind, es gibt ein Buch von mir, das heißt die 36 Strategeme der Krise. Du müsstest hier theoretisch auch liegen. Liegt's? Finde ich gerade nicht. Ah, doch, hier ist es. Hier, 36 Strategeme der Krise. So sieht das aus. Da gehe ich also auf Kriegslisten ein. Gibt jede Menge davon. Und dies ist, wie gesagt, jetzt eine dieser Kriegslisten. Also muss man wissen, dass es solche Kriegslisten geben kann. Und in solchen Kriegslisten zu denken, Strategien zu denken, ist deshalb wichtig, weil man damit eben einmal schnell diesen normalen klassischen Rahmen der spieltheoretischen Denkens verlässt. Das ist in vielen Fällen sehr wichtig, dass man diesen Rahmen verlässt und merkt, oh, da gibt es ja noch außerhalb dessen, was wir erstmal gedacht haben, was die ganzen strategischen Möglichkeiten sind, gibt es ja noch irgendwas ganz anderes, woran wir vielleicht nicht gedacht haben. Und ich will mal eine weitere Sache sagen, die nicht unbedeutend ist in diesem Zusammenhang, gerade wenn man auf fremdem Territorium ist, das ist einfach Hunger. Also wie wird das eigentlich gemacht? Dass die eine Vertragspartei genauso gut mit Essen und Nahrungsmitteln versorgt wird wie die andere. Oder könnte es sein, dass man dafür sorgt, dass die anderen so ein bisschen hungrig sind und lassen vielleicht auch noch Essensduft ein bisschen durch die Luft wabern. Solche Möglichkeiten gibt es und das sind Dinge, die auf einer ganz anderen Ebene ablaufen, die aber unglaublich entscheidend dafür sein können, wie am Ende solche Verhandlungen ausgehen. Bei der einen Seite, wenn die niedrigen Blutzuckerspiegel haben, dann ist eine große Frage, wie klar die dann noch denken können, ob die dann nicht plötzlich doch einen impliziten Zeitdruck haben und lauter solche Dinge. Also waren einfach nur zwei Sachen, die ich ganz kurz ansprechen wollte, weil das Dinge sind, die man häufig vergisst, die aber am Ende in realen Verhandlungen häufig sehr viel, na, ich will nicht sagen mehr Bedeutung haben, aber zumindest einen erstaunlich hohen Grad an Bedeutung haben im Vergleich zu den anderen Maßnahmen, die teilweise ja sehr teuer sind. Ja? Also stellen Sie sich vor, das BATNA zu erhöhen, ist zwar etwas sehr Wichtiges, aber das gleichzeitig auch etwas, was mit sehr viel Aufwand verbunden ist. Ja? Einfach die andere Seite ein bisschen hungrig sein zu lassen oder plötzlich den, ja, den Boss der Räuberbande festzusetzen, das sind Dinge, die verhältnismäßig billig sind und mit denen man plötzlich eine unverhältnismäßig hohe Wirkung erzielen kann. Ja? Das ist eben die Besonderheit auch gerade bei diesen Strategemen, im Vergleich zu einer Strategie, mit der sich die Spieltheorie hauptsächlich beschäftigt. Okay, so, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber vielleicht war es ja trotzdem ganz interessant. Wenn Sie mehr wissen wollen über spieltheoretische Verhandlungstheorie, ja, dann wie gesagt, können Sie unten einfach zu diesem E-Mail-Sequenz anmelden, sind nicht so wahnsinnig viele, sind so 10 oder 12 Stück, haben Sie mir dort gesagt, ja, die da kommen von Competitio, von dem Unternehmen. Das wird also die Größenordnung sein, da stehen vielleicht ganz interessante Sachen drin, wie gesagt, wenn einen spieltheoretische Verhandlungsoptimierung interessiert. Die anderen lesen natürlich mein Buch, ist ja auch klar. So, okay, in dem Sinne, es freut mich immer, dass einige bis zum Ende durchhalten und bei denen bedanke ich mich jetzt ganz besonders. Gehören Sie dazu, wenn Sie das gerade hören. Und dann haben wir gute Chancen, dass wir uns hier in der nächsten Woche dann wiedersehen. Bis dahin.